ARD. Sprechen wir über Mord. Mordlust eines Soldaten. Messerstiche ins Gesicht. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Nehmen wir Haltung an. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und ein militärisch knappes Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Um einen Soldaten als Täter soll es heute gehen, wobei der Soldat nicht als Soldat getötet hat, auch wenn ihm seine Ausbildung und sein Kriegshandwerkszeug zugute gekommen sein mag. Insbesondere ein Kampfmesser der Bundeswehr. Im Gegensatz zu mir haben Sie ja ein paar Monate in der Bundeswehr gedient, Thomas Fischer, um dann aus dem aktiven Wehrdienst heraus den Kriegsdienst zu verweigern. Ich möchte mit der Frage beginnen, was war da los und haben Sie es auch bis zum Bundeswehr-Kampfmesser gebracht?
Nein, ich habe kein Kampfmesser empfangen, sondern nur von der Waffenkammerbesatzung gelegentlich ein G3 alter Version.
Und einen Helm hatten Sie wahrscheinlich auch, ja, Knobelbecher und Uniform. Und dann
habe auch ein langes Manöver noch mitmachen dürfen im herbstlichen Bergen-Hohne.
Sie waren Panzerjäger.
Ich war Panzerjäger.
Aber war nicht so Ihrs?
Nein, schon vorher nicht, aber als ich dann dabei war, erst recht nicht mehr.
Erzählen Sie, was war los?
Nein, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert, wurde dann schlagartig, nachdem ich das dem Kompanieführer mitgeteilt hatte, von allen anderen isoliert, damit man diese schwere Infektionskrankheit nicht in der Panzerjägerkompanie um sich greifen konnte, und habe dann noch ungefähr 3 Wochen lang den Keller aufräumen dürfen, alleine, und andere isolierte Tätigkeiten ausgeübt. Man hatte strengstes Sprechverbot auf der Stube, und dann wurde ich anerkannt und begab mich zum Rettungssanitätsdienst, zum ASB Höchst, Frankfurt Höchst.
Aber jetzt kennen wir Sie ja als höchst strukturierten und reflektierten Menschen. Wieso ist diese Entscheidung bei Ihnen nicht vor dem Wehrdienst gereift?
Die ist vor dem Wehrdienst gereift. Ich habe auch schon vorher verweigert, habe aber leider weder bei dem Prüfungsausschuss noch bei der Prüfungskammer damit Erfolg gehabt.
Okay, das ging Ihnen dann so wie mir. Mein erster Antrag auf Kriegsdienstverweigerung wurde auch zunächst mal zurückgewiesen. Aber der zweite war dann rechtzeitig, wobei ich heute offen gesagt, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich bin gar nicht so ganz sicher, ob ich es heute noch so entscheiden würde und ob ich nicht auch vielleicht was aus der Erfahrung mitgenommen hätte, in der Bundeswehr gewesen zu sein.
Ja, in diesen Prüfungsausschüssen, da saßen halt solche altgedienten Verwaltungsrichter und Verwaltungsbeamte. Die Chancen waren, wenn man etwas unbedarfter 18-jähriger Jungspund war, nicht überragend groß, dass man anerkannt wurde. Also jedenfalls, ich bin nicht anerkannt worden. Dann bin ich halt eingerückt und dann bin ich wieder ausgerückt.
In der damaligen Zeit war ja weit verbreitet dann in der Prüfungssituation die Frage, der Russe springt aus dem Wald und droht, ihre Freundin zu vergewaltigen. Sie haben zufällig eine Waffe zur Hand, was tun Sie?
Die Frage ist mir nicht gestellt worden. Das war mir damals schon bekannt, dass die natürlich neben der Sache liegt.
Ja, aber ich glaube, da sind viele in die Falle gelaufen, dann doch ihre pazifistische Grundprägung nicht zur Geltung zu bringen, oder?
Ja, kann man ja machen. Hat aber mit der Frage der Kriegsdienstverweigerung nichts zu tun. Die aktive Teilnahme an einem Krieg ist ja keine Frage der persönlichen Notwehr oder der Nothilfe. Aber das ist ja Schnee von gestern.
Schnee von gestern, genau.
Vielleicht auch wieder von morgen, aber das weiß man ja nicht.
Mag wieder kommen. Also, jetzt zum tödlichen Ernst unseres heutigen Falles. Am Tag des Fußball-WM-Finales 2014. Deutschland wurde Weltmeister und das hier ist noch passiert.
Die beiden Opfer standen wohl in keiner Beziehung zueinander. Sie wurden offenbar zufällig vom Täter angegriffen.
In seinem Schrank der Reichenhaller Kaserne waren Kleidungsstücke mit dem Blut der beiden Opfer sichergestellt worden.
Als Motiv nennt die Staatsanwaltschaft pure Mordlust.
Auch ein hartgesottener Strafverteidiger hat hier natürlich mit zu kämpfen.
Das ist nicht mehr normal.
Wir haben 2 Sachverständige gehört, die an vielen Kriterien festgemacht haben, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die einfach einem Jugendlichen gleichzusetzen ist.
Jugendlicher oder nicht, Zusammenhang mit dem Endspiel oder nicht, Mordlust oder nicht. Mir ist nicht bang, Thomas Fischer, dass uns die Themen in diesem Fall ausgehen, aber vor der Diskussion folgt, militärisch formuliert, die Lagemeldung und in unseren Worten die Fallzusammenfassung wie immer von Generalfeldmarschallin Isabel Demey.
Am 13. Juli 2014 wird Deutschland Fußball-Weltmeister.
Christoph R. hat das WM-Finale mit Kameraden in einer Kneipe in Bad Reichenhall geguckt. Der 20-Jährige, aufgewachsen im rheinland-pfälzischen Morbach, ist Gebirgsjäger bei der Bundeswehr, stationiert in Bad Reichenhall. Um kurz nach Mitternacht geht er zurück zur Kaserne. Gegen 2.15 Uhr zieht sich Christoph R. auf seiner Stube einen schwarzen Kapuzenpullover an. In den Bund seiner Jeans steckt er sein Kampfmesser. Dann verlässt er die Kaserne. In der Nähe des Rathausplatzes trifft er auf einen Rentner. Der Soldat und der 72-Jährige kennen sich nicht. Fast 30 Mal rammt Christoph R. dem Rentner das Messer in den Kopf. Der Mann stirbt. Der Soldat läuft weiter. An einer Bushaltestelle am Rathausplatz warten 4 Jugendliche darauf, von einem ihrer Väter abgeholt zu werden. Der Soldat setzt sich zu ihnen. Blut klebt an seinen Händen und seiner Kleidung. Er habe gerade jemanden umgebracht, sagt Christoph R. Die Jugendlichen halten es für einen Scherz. Der Soldat geht weiter. Er trifft auf eine 17-Jährige, die ihr Fahrrad einen Berg hinaufschiebt. Christoph R. läuft ihr entgegen. Mit dem Messer sticht er ihr erst von hinten in den Nacken, dann wieder und wieder ins Gesicht. Nach einem Stich in die Brust geht sie zu Boden. Irgendwie schafft sie es, sich aufzuraffen und schwer verletzt wegzulaufen. Ärzte können ihr Leben retten. Ihr linkes Auge bleibt blind. Einen Schminkspiegel aus der Handtasche des Mädchens legt Christoph R. zusammen mit seiner blutigen Kleidung in der Kaserne in seinen Spind. Einige Tage später flieht er nach Norwegen. Am 5. August 2014 wird er nahe Trondheim festgenommen. Das Landgericht Traunstein verurteilt Christoph R. im Juli 2015 wegen Mordes und schwerer Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 14 Jahren. Vom Reifegrad entspreche der 20-Jährige mehr einem Jugendlichen als einem Erwachsenen, entscheidet das Gericht. Anders als die Staatsanwaltschaft wertet die Jugendkammer den Messerangriff auf die 17-Jährige nicht als Mordversuch. Christoph R. hätte das schwer verletzte Mädchen einholen können, als es floh. Dass er es nicht tat, wertet das Gericht als Rücktritt vom Mordversuch. Die Richter ordnen Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt an. Ein psychiatrischer Gutachter hatte festgestellt, dass von Christoph R. weiterhin Gefahr ausgehe. Dass er damit prahlte, jemanden getötet zu haben, deute auf seine Lust am Morden hin.
Lust am Mord. Mordmerkmal, Mordlust. Ich glaube, das wird uns gleich noch beschäftigen. Mir ist aufgefallen, dass wir vielleicht für die Nichtgedienten noch eine militärische Klärung vornehmen sollten. Der Täter war Gebirgsjäger. Gebirge bewegen sich üblicherweise nicht, müssen also auch nicht gejagt werden. Was tun die, Thomas Fischer?
Ja, mein Vater war Gebirgsjäger im Ersten Weltkrieg. Auf der Seite von Österreich-Ungarn kämpfte er, also nicht auf der Seite von Deutschland. Die jagen im Gebirge, um das mal auf den Punkt zu bringen. Es werden also die Gebirge nicht als Objekt gejagt, sondern als Landschaft benutzt, weil man ja auch im Gebirge rauf und runter klettern muss und den Feind bekämpfen und die Höhenzüge verteidigen muss. Also da, wo Gebirge sind, gibt es dann auch soldatisch in der Regel Gebirgsjäger.
Gelten, glaube ich, als besonders elitär, können klettern, haben besonders eine kompakt zu transportierende Ausrüstung und, glaube ich, eine sehr bemerkenswerte Mütze mit einem Edelweiß vorne drauf.
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich war kein Gebirgs-, sondern Panzerjäger.
Jagd all überall. Kommen wir zu unserem heutigen Fall. Mordlust steht im Raum. Was müssen wir über die Mordlust wissen? Andere Podcasts heißen so. Andere Podcasts beschäftigen sich eigentlich ausschließlich aus diesem vermeintlich so wollüstigen Thema. Ich glaube, wir stellen immer wieder fest, dass die Mordlust in der Praxis gar keine so ganz große Rolle spielt, eher selten ist, aber hier doch eigentlich mit Macht auf die Szene drängt.
Ja, darf ich noch, bevor ich es im weiteren Verlauf vergesse, noch 2 Anmerkungen machen zu der kleinen Sachverhaltszusammenstellung, die wir gehört haben. Da hieß es, anders als die Staatsanwaltschaft hat das Landgericht es nicht als Mordversuch angesehen. Im nächsten Satz kommt dann aber die richtige Lösung. Es hat nämlich den Angriff auf dieses Mädchen, auf die junge Frau, dann eben doch als Mordversuch angesehen, nur eben ist er von diesem Versuch strafbefreiend zurückgetreten. Insoweit war das eine kleine Unklarheit. Und die zweite kleine Unklarheit,
nicht vollendet. Ja, gut.
Kleine Unklarheit war, dass sie Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt angeordnet hat. Sagen wir mal, rechtstechnisch und logisch ist eigentlich richtig zu sagen, sie hat den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung angeordnet, die Kammer. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wäre ein kleiner Unterschied. Ne? Die Sicherungsverwahrung ist eben noch nicht angeordnet worden, sondern es ist nur vorbehalten worden.
Zum Protokoll der Geschäftsstelle entgegengenommen.
Und was die Mordlust betrifft, ja, das ist natürlich auch so eine gewisse Restkategorie, ne? Also in manchen Fällen kann man sagen, da liegt die Mordlust auf der Hand, weil der Täter gesagt hat, ich hatte Lust zu morden, weil er es zugegeben hat. Dieser hier, ich habe die Pressemappe gelesen, da liest man ja immer nur, er schwieg. Er hat im ganzen Verfahren, glaube ich, nur gesagt, ich habe nichts zu sagen. Da ist natürlich nicht so leicht jetzt zu sagen, wir wissen aber, warum du es getan hast, nämlich aus Mordlust. Man wusste nur, er hat es nicht aus Rache getan oder aus Habgier oder aus sexuellen Motiven. Und da bleibt wenig natürlich übrig. Aus irgendeinem Motiv muss man es ja tun. Die Mordlust ist jetzt auch in der allgemeinen Anschauung ist es so ein etwas schillerndes Mordmerkmal. Und liegt jedenfalls nicht dann schon vor, wenn beispielsweise eine vorsätzliche Tötung besonders grausam oder besonders intensiv oder besonders mit überschießender Gewalt und so weiter durchgeführt wird. Das alles spricht noch nicht zwingend für Mordlust, sondern unter Mordlust versteht die Rechtsprechung eine Motivation, die wirklich darauf abzielt oder jedenfalls ganz überwiegend darin besteht, dass die Handlung des Tötens selbst dem Täter jetzt nicht Lust im Sinne von sexueller Lust verspricht oder verschaffen soll, sondern einfach Spaß macht. Ja, also Spaß jetzt natürlich in Anführungszeichen. Es gibt natürlich da ganz unterschiedliche Motive und dieses, sagen wir mal, besonders herausragende Motiv, es macht mir Spaß, Menschen zu töten. Das ist vielleicht wieder ja, die extremste Form von allen. Unter Mordlust fallen zum Beispiel auch Tötungen, die sich erschöpfen in reinen Willkürhandlungen, indem der Täter einfach denkt, sagt, zum Ausdruck bringt, dass er demonstrieren will, mit dem Opfer alles machen zu können, was er will. Dass es ihm egal ist, ob der lebt oder nicht. Dass das Opfer ihm ausschließlich zur Abfuhr seiner Aggression dient. Wie wenn man irgendwie gegen eine leere Dose tritt oder gegen einen Fußball tritt oder sonst irgendwas. So tritt er halt einen Menschen tot.
Also das wäre über Leben und Tod.
Das wären Fälle von Mordlust. Ob das immer so rein vorkommt in der Reihenform, das steckt man natürlich schwer drin. Es sind in meiner Schwurgerichtszeit habe ich vielleicht einmal oder zweimal, weiß ich gar nicht mehr genau, Angeklagte wegen Mordes aus Mordlust verurteilt.
Nur damit wir eine Größenordnung kriegen von, Andi, ich glaube, Sie haben mal gesagt, an die 100 Verfahren.
Würde ich mal sagen, naja, wahrscheinlich, ja. Also damals, es war ja in Leipzig, wir hatten also sicher so über 40 Fälle in der Schwurgerichtskammer, zwischen 40 und 50, also extrem viel eigentlich. Das waren natürlich nicht alles Mordanklagen. Auch Körperverletzung mit Todesfolge gehörte dazu. Also es ist selten. Und der Fall, an den ich mich erinnere, war ein Fall, wo drei oder zwei, glaube ich, so eher randständige Personen, so im Rande des obdachlosen Milieus in der Größenordnung, einen Dritten dann irgendwie totgetreten haben. Ohne sinnvollen Grund. Einfach nur, weil sie zeigen wollten, einer hat angefangen zu schlagen und dann wurde halt weitergeschlagen und getreten, bis er tot war. Und ohne, dass hinterher irgendjemand sagen konnte, der hat uns beleidigt oder hat sonst irgendwas getan, sondern es war nur, der war sozusagen der Verächtlichste unter den dreien und da wurde er halt so lange misshandelt, bis er tot war. Und das haben wir, glaube ich, damals als Mordlust angesehen. Also es bleibt immer so ein gewisser Restzweifel, ob da nicht auch andere Motive mitspielen, aber so der Spaß an der Tötungshandlung selbst, das bezeichnen wir dann als Mordlust.
Und das sind doch dann aber genau die Punkte, die wir hier im Sachverhalt gerade auch geschildert bekommen haben, oder?
Das weiß man, also ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass das Landgericht es so gesehen hat, das Landgericht Traunstein, dann werden die schon Anhaltspunkte dafür gehabt haben. Also ich habe jetzt aus dem Zusammenhang das nicht erkennen können, ne? Außer dass man halt aus den Presseberichten kein Motiv letzten Endes herauslesen kann, sondern dann nur steht, die Staatsanwaltschaft hat Mordlust angenommen und das Gericht dann auch. Man hätte ja auch möglicherweise auch Heimtücke man annehmen können, wenn der von hinten in den Nacken sticht vielleicht. Ja, das wird ja das Opfer überrascht haben und auch das getötete Opfer, der 72-jährige Mann, der wird ja auch nicht sich eines Angriffs versehen haben. Man weiß es nicht. Ich weiß es jedenfalls nicht. Es ist jedenfalls nicht fernliegend, wenn sich überhaupt nichts anderes ergibt und kein sinnvolles Motiv erkennbar ist, könnte man sagen, dass hier Mordlust nicht fernliegt.
Was schließen wir aus dem Nachtatverhalten des Täters? Er hat mehrfach gegenüber anderen, ja man muss geradezu sagen, gestanden, getötet zu haben. Er hat eigentlich nicht nur keine Anstalten gemacht, seine Spuren zu verwischen, sondern Er hat seine blutbefleckte Kleidung im Spind liegen lassen, einen Gegenstand des einen Opfers liegen lassen. Er saß unter anderen Menschen vor der zweiten Tat, blutbefleckt, sagt noch, ja, ich habe gerade jemand getötet. Das schreit ja eigentlich alles geradezu danach. So, und jetzt kümmert euch um mich, oder? Welche Interpretation hätten Sie?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das ein Hilfeschrei war. Das habe ich so den Schilderungen in der Presse, ich habe das Urteil nicht gelesen, nicht entnommen. Ist aber natürlich auch eine theoretische Möglichkeit. Dagegen spricht natürlich, dass er es damit ja bewenden lassen und dann zum nächsten Opfer gegangen ist. Da ist ja nicht sehr viel Hilfsbedürftigkeit erkennbar. Könnte eher sein, dass es so eine allgemeine Großmächtigkeitsphase dieser Nacht war, indem er sich da jetzt ohne Sicherungstendenz offenbart und sich als hochgefährlicher Rambo da darstellt gegenüber diesen Jugendlichen. Kann man nur spekulieren, ich weiß es nicht.
Er hinterlässt all diese Spuren, flieht dann aber trotzdem nach Norwegen, wird dort gefasst. Ja, spricht eigentlich tatsächlich nicht so viel dafür, dass er es unbedingt drauf angelegt hat. Aber bleibt ein sehr impulsives Verhalten, oder?
Das auf jeden Fall. Ein sehr impulsives, kaum rational, ohne dass man jetzt Näheres weiß, schwer oder gar nicht nachvollziehbares Verhalten. Offenbar hat er den Verlauf seiner Biografie scheinbar schlagartig abgebrochen. Ist ja klar, indem er diese Tat begeht, scheidet er aus dem bürgerlichen Leben aus und macht daraus auch keinen Hehl. Er hätte ja versuchen können, sich da zu verbergen und die Spuren zu verwischen und so weiter. Bemühungen wären ja möglich gewesen. Er unternimmt offenbar überhaupt keine Bemühungen, sich da zu sichern vor der Verhaftung oder seine Täterschaft zu verschleiern. Auch die Flucht ist ja jetzt keine Verschleierung, sondern im Gegenteil eher eine Offenbarung. Unter Zurücklassung der blutverschmierten Kleidung spinnt. Also ein abrupter Abbruch der biografischen Entwicklung, die wahrscheinlich auch mit der vorhergehenden Biografie im Wesentlichen zusammenhängt. Er ist ja dann, hat, glaube ich, eine Ausbildung begonnen gehabt und hat die dann abgebrochen, etwas ziellos so herumgesucht, hat sich dann zeitsoldatenmäßig verpflichtet für 24 Monate, glaube ich. War vorher eine Zeit lang wohnsitzlos, dann ist er zur Bundeswehr, hat sich da verpflichtet, hat offenbar große Hoffnungen gesetzt in Zucht und Ordnung und Disziplin, was er dann aber da nicht in genügendem Maße vorgefunden hat, ist ja auch eine ganz auffällige Einzelheit, finde ich, ja, dass man also als 21-Jähriger jetzt darüber enttäuscht ist, dass so wenig harte Disziplin herrscht in der Bundeswehr.
Viele in der Bundeswehr würden, glaube ich, sagen, wenn man das bei den Gebirgsjägern nicht findet, wo dann?
Ja. Naja, da gibt es dann schon noch diese aus Funk und Fernsehen bekannten Elite-Söldnereinheiten überall auf der Welt. Da kann man sich dann ja auch bewerben. Da wird man dann zur spielfilmtauglichen Kampfmaschine ausgebildet. Solche Hoffnungen haben ja manche Leute, ja, dass sie so werden. Das hat er offenbar bei der Bundeswehr nicht gefunden, muss man sagen, zum Glück. War dann auch davon wieder enttäuscht und hat keine Perspektive im Leben gesehen. Das hat ja auch mit der Frage und der Beurteilung seiner Reifeverzögerung zu tun.
Können wir den Karrieretipp geben? Hier aus Baden-Badener Perspektive muss man nur nach Straßburg fahren. Da gibt es eine Tür dann in der Kasernenmauer, da kann man zur Légion étrangère, Fremdenlegion, sich dort bewerben. Ich kenne jemanden, der das getan hat aus einer anderen Recherche. Da wird dann wirklich Zucht und Ordnung gepredigt und praktiziert. Aber ich glaube, das, was man dann zu sehen kriegt auf der Welt, ist auch alles andere als erstrebenswert.
Ja, ich habe dazu keine weitergehenden Informationen und auch keine Tipps, außer sein zu lassen.
Schon der Bewerbungstest ist wohl alles andere als einfach und knüppelhart. Aber gut, kommen wir zurück zu unserem Fall. Über unseren Täter wird noch erzählt, er habe exzessiv auch Videospiele gespielt. Darunter eines, bei dem das mit dem Messer in den Kopf stechen dazugehört. Die Debatte ist, glaube ich, so alt wie Videospiele, oder? Hat das was miteinander zu tun?
Natürlich, das hat auf jeden Fall was miteinander zu tun. Wie auch immer, wie das jetzt im Einzelfall gewirkt hat, ob anregend oder ob abstumpfend oder ob nachahmungsgeeignet oder anregend, das weiß man jetzt im Einzelnen nicht, aber das insgesamt natürlich eine ständige Beschäftigung mit Ego-Shooter-Spielen und Ähnlichem dazu führt, dass sich die Hemmschwelle gegenüber tatsächlicher Gewaltausübung senkt. Daran habe ich gar keinen Zweifel. sowohl in der allgemeinen Geneigtheit zur Aggression und Gewaltausübung als auch in der Senkung der Hemmschwelle von, sagen wir mal, verbaler Aggression zu tätlicher Gewalt überzugehen. Das ist ja auch eine sowohl in solchen Spielen als auch in der Filmindustrie entsprechender Art extrem verbreitete Botschaft, ja, dass also Konflikte praktisch ausschließlich und ohne Ansatz mit Gewalt gelöst werden. Zwar nicht nur zwischen den Konfliktparteien, sondern dass auch, sagen wir mal, Aggression, die aus anderen Quellen kommt, an Dritten gewaltsam ausgelebt wird. Das ist eine Botschaft, die man da hunderte Male, wenn man will, im Monat sich anschauen kann. Und wenn man das als unreifer, unklarer und psychisch labiler Mensch sich permanent einübt von der Jugendzeit an, dann wird das auf gar keinen Fall spurlos an einem vorbeigehen. Mhm. Und als zweites auch in der Ausführung, ja, also die Gewaltausübung wird ja in der Wirklichkeit, also diese fiktive Gewaltausübung aus virtuellen Spielen oder Filmen und so weiter, wird ja in der gesellschaftlichen Wirklichkeit dann versucht zu imitieren, ja, also man
senkt die Hemmschwelle.
Ja, also bestimmte Arten von Gewalt nehmen halt dann zu. Zum Beispiel das Zusammentreten am Boden liegender Opfer. Das ist ja ganz typisch, wenn man sich diese Filme anschaut oder Mafia-Serien und so weiter. Da liegt ja alle 5 Minuten jemand da, wird dann von 3 Leuten massiv zusammengetreten, obwohl er schon am Boden liegt und jedes Mal knacken die Knochen. Wundersamerweise erhebt er sich dann anschließend wieder und mäht alle mit seiner verborgenen Maschinenpistole um. Aber das führt dann dazu, dass schon 9-Jährige oder 11-Jährige auf dem Schulhof oder bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten ihre Aggression in dieser Form äußern. Das führt insgesamt zu einer starken Erhöhung der Gefährlichkeit, ja, wo man früher halt so gerauft in Anführungszeichen hat oder geschlagen oder in den sogenannten Schwitzkasten genommen. Da wird halt heute gleich mit einem Ellbogencheck das Nasenbein zertrümmert, weil das absolut cool ist und permanent in den Spielen gemacht wird.
Mhm. Zu den Videospielen gibt es die Gegenposition, die sagt, bei den allermeisten, die das spielen, dient es zum Abbau von Aggressionen, die ohnehin da sind und da wären und die sonst eben, wie Sie sagen, im Schwitzkasten auf dem Schulhof oder anderswo die Entladung finden würde. Und deswegen sagen manche, sind die Videospiele eigentlich auch nichts anderes wie ein strammer Waldlauf, um vielleicht auch gerade jugendliche Aggressionsüberschüsse loszuwerden.
Na, ich kenne das natürlich, diese Katharsis-Theorie. Ursprünglich stammt die ja noch aus den 60er Jahren, als es mit der Pornografie losging. Da hat man immer gesagt, wie schlimm ist es eigentlich, Pornografie zu schauen oder ja, so suchtartig Pornografie zu schauen, was ja auch verbreitet ist. Und da sagen halt auch manche, das ist so eine, hat so eine kathartische Wirkung und hält die Leute davon ab, das in der Wirklichkeit zu machen. Gewaltpornografie etwa oder Kinderpornografie. Allerdings, gerade bei der Kinderpornografie ist es so, dass da genau das Gegenteil vertreten wird. Das gilt als ganz besonders fürchterlich und schlimm. Da kommt irgendwie niemand so recht auf die Idee zu sagen, das ist so gar nicht schlimm, weil am Ende würden die das in der Praxis machen, diese Täter. Also.
Hinkt ja aber so ein bisschen, oder?
Ja, aber. Also, es ist ja nicht so eine allgemeine Aggression da, die in jungen Männern herrscht, andere Menschen jetzt zusammenzustechen oder zusammenzutreten oder mit Baseballkeulen die Kniescheiben zu zertrümmern, sondern es werden ja auch Verhaltensweisen eingeübt, Sichtweisen auf die Welt eingeübt, also auch Umgehensweisen mit Aggression wird eingeübt. Und natürlich mag das im Einzelfall irgendwie eine entspannende oder Aggression ablenkende Wirkung haben, aber man kann sich ja doch nur schwer vorstellen, dass jemand, der sagen wir 12 Stunden oder 10 oder auch nur 6 Stunden am Tag Ego-Shooter spielt, dass der dadurch jetzt beruhigt und friedlich wird. Sondern es ist ja in der Regel das Gegenteil der Fall. Schon um das aushalten zu können, ja, um diese Gedankenspiele und diese Fiktion aushalten zu können, muss man sich extrem abhärten. Ja. Also wer die ganze Zeit über nur auf sich bewegende
Monster schießt,
Menschen oder Monster oder feindliche Soldaten schießt und dann irgendwie belohnt wird, wenn er die meisten Treffer in der kürzesten Zeit erzielt und die meisten Feinde eliminiert, der wird ja nicht dadurch, wie soll ich sagen, ein ausgeglichener, freundlicher, junger Mensch.
Dafür gibt es hilfreiche bunte Flüssigkeiten in Aludosen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ja, okay, da trete ich bei. Strafrechtlich würde ich gern nochmal über den Rücktritt vom Mordversuch beim zweiten Opfer bei der jungen Frau sprechen. Ja. Was hat? Ja, nein, noch nicht. Erst was
doch,
anderes
doch,
noch.
Nein, sehr gerne, ja, sehr gerne.
Ich muss gar nicht fragen. Machen Sie.
Nein, da ist mir aufgefallen, in einem der Presseberichte steht, der Vorsitzende der Strafkammer habe gesagt, er habe auch den Kopf geschüttelt und habe gesagt, er sei mit dieser Gesetzeslage absolut nicht einverstanden. Er könne sich auch nicht erklären, aber es sei halt nun mal so. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber es ist nicht völlig untypisch, weil Tatrichter sehr mit der Vorschrift des § 24 StGB Rücktritt vom Versuch häufig unzufrieden sind im Einzelfall, weil es etwas
Mühe macht.
Nein, ja, es macht Mühe, aber vor allen Dingen erscheint es aus der konkreten Perspektive des Einzelfalls auf eine gewisse Weise ungerecht. Ja, also das ist ja so, die Vorschrift lautet, wir haben es hier mit einem sogenannten unbeendeten Versuch zu tun. Der Unterschied zwischen einem beendeten und einem unbeendeten Versuch liegt darin, dass beim beendeten Versuch der Täter zunächst einen Vorsatz hat, ich will eine Tat begehen, diese Tat begehen, dann setzt er an dazu, also tut was praktisch in diese Richtung, der bloße Vorsatz reicht nicht aus, sondern er muss irgendwie handeln in Richtung auf die Tatbestandsvollendung. Und dann kommt der Moment des sogenannten Rücktrittshorizonts. Den gibt's natürlich nicht. Das ist eine fiktive Perspektive, die der Täter in dem Moment hat, wo die letzte von ihm ausgeführte Tathandlung begangen ist.
Ich reiße also den Arm zurück, habe das Messer in der Hand.
Er sticht zu oder er sticht noch nicht zu, aber hat das Messer schon gezückt oder in diesem Fall hat schon zugestochen. Und jetzt plötzlich sagt man, was denkt er jetzt? Ja, und diese Frage, also dieser Moment, auf den bezogen man fragt, was denkt er, was meint er jetzt, wie sieht er die Lage jetzt, das nennt man den Moment des Rücktrittshorizonts. Das bedeutet, er muss sich jetzt vorstellen, wenn er einmal geschlagen oder gestochen oder geschossen hat, ist das Opfer entweder tot oder ist es nicht tot. Wenn es nicht tot ist, stellt sich die Frage, denkt er jetzt, es wird jetzt aber gleich sterben.
Es reicht.
Das Opfer zuckt zwar noch, ist noch nicht ganz tot, aber es reicht. Ja, ich habe getan, was erforderlich ist, um meinen Vorsatz zu verwirklichen. Das nennt man beendeten Versuch. Von dem kann man auch zurücktreten, aber natürlich nur, wenn man sich bemüht, das Opfer zu retten. Das heißt, man muss irgendwas aktiv tun. Man muss sagen, du wirst sterben, wenn ich dich jetzt hier liegen lasse. Aber ich habe es mir anders überlegt, ich rufe jetzt die Polizei oder ich rufe einen Krankenwagen. Ich rufe
einen Rettungsdienst, drücke die Wunde ab, was auch immer.
Genau, ja. Also ich rette das Opfer oder trage dazu bei, dass es gerettet wird. Das nennt man Rücktritt vom beendeten Versuch, der führt auch zur Straffreiheit. Und wenn man aber denkt, der Erfolg ist noch gar nicht eingetreten und wird auch nicht eintreten, dann reicht es ja, wenn man einfach aufhört. Und genau darauf kommt es an beim unbeendeten Versuch. Also unbeendet ist der Versuch, wenn der Täter in der Rücktrittshorizontsperspektive denkt, es reicht noch nicht aus, was ich getan habe, und dann aber nicht mehr weiterhandelt, obwohl er könnte, wenn es natürlich gar nicht mehr geht. Er hat nur einen Schuss in der Waffe gehabt, und das Opfer ist 100 Meter entfernt und er hat vorbeigeschossen, ist es kein unbeendeter Versuch, sondern ein sogenannter fehlgeschlagener Versuch. Er kann ihn ja gar nicht mehr vollenden. Hier war es so, dass das Opfer zunächst zu Boden stürzte, nachdem er aufs eingestochen hatte, dann aber aufgestanden ist und in Richtung auf Häuser geflohen ist. Die Kammer ist davon ausgegangen, das hat er natürlich gesehen.
War schwer verletzt.
Ja. Er hat gesehen, dass sie noch nicht tot war. Das hat man ihm so gute gehalten, oder zu seinen Gunsten angenommen. Er hat nicht gedacht, dass sie jetzt sterben wird. Und er hat gedacht, wenn ich wollte, könnte ich es noch. Ich könnte ja sie verfolgen und nochmal weiter stechen. Und das hat er nicht getan. Und deshalb hat man gesagt, dann ist es ein Rücktritt von einem unbeendeten Versuch. Das führt natürlich nicht dazu, dass das, was er schon getan hat, straffrei wird. Nur der versuchte Mord, der wird straffrei. Der liegt zunächst vor und dann tritt er strafbefreiend von diesem Tatbestand zurück. Übrig bleibt natürlich die gefährliche, in diesem Fall schwere Körperverletzung, weil er ein Auge verloren hat. Das nennt man dann schwere Körperverletzung. Und die wird ja auch
hochgestraft. Gefährliche wegen des Messers?
Gefährlich ist sie wegen des Messers und schwer ist sie wegen des Verlustes der Sehkraft auf einem Auge. Und da die schwere Körperverletzung eine höhere Strafe hat als die gefährliche höher als die einfache, verdrängt letzten Endes dann die schwere die gefährliche. Also man wird nicht tateinheitlich verurteilt wegen gefährlicher, schwerer, sondern es ist dann halt eins.
Eigentlich genau an all diesen Problemen ein klassischer Klausursachverhalt, oder? So im Grundstudium, weil alles dabei, also inklusive Verlust des Auges, wichtiger Punkt. Ja.
Anfängerklausur, würde ich mal sagen. Ja, also Staatsexamen kann man damit
nicht bestehen. Nein, aber genau.
Ja, so ist es. Und übrig bleibt dann halt ein vollendeter Mord und eine schwere Körperverletzung. In Tatmehrheit, weil es ja zwei verschiedene Taten sind.
Sollen wir jetzt noch über die Sicherungsverwahrung sprechen?
Ja, die Sicherungsverwahrung, in diesem Fall wurde sie vorbehalten. Das geht auch bei Heranwachsenden. Er ist ja nach Jugendstrafrechten beurteilt worden, weil man gesagt hat, er hat eine starke Reifeverzögerung. Er ist irgendwie mental so drauf wie ein 15-Jähriger. Das ändert nichts daran, dass er ein kräftiger junger Mann war und schon bei der Bundeswehr gedient hatte. Da gibt es wahrscheinlich noch mehrere davon.
Und 20, also wirklich so ganz kurz vor, es geht nicht mehr mit dem Jugendstrafrecht, mit 21 wäre Schluss.
Ja, aber es gibt halt schon extrem unreife Menschen, die also überhaupt keinen Plan haben, auch mit 20 nicht. Ja.
Kenne ich auch mit 40.
Ja, das ist wahr, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein. Es ist jedenfalls typischer, dass man es mit 19 oder 20 so drauf ist, als dass man mit 39, 40 so drauf ist. Und deshalb räumt halt das Jugendstrafrecht diese Möglichkeit ein, dass bei Heranwachsenden, also zwischen 18 und 21, das Gericht im Einzelfall entscheiden muss, ob schon Erwachsenenstrafrecht oder noch Jugendstrafrecht angewendet werden sollte. Die Tendenz geht, muss man sagen, in der Praxis doch stark zum Jugendstrafrecht Anwendung, schon aus Gründen so, dass man, weil die Jugend kann man dann denken, naja, ehe wir uns da jetzt in gefährliche Gewässer begeben, dann machen wir es halt mal so. Da kriegt er dann auch immer noch genug, in Anführungszeichen. Also es gibt da schon eine gewisse Tendenz zur Milde, in Anführungszeichen, wobei das ja keine Strafzumessungsfrage ist, sondern eine Grundsatzfrage des anzuwendenden Rechts. Und werden in der Regel Sachverständige gehört, ist ja auch hier der Fall gewesen. Man kann das nicht beurteilen, wir wissen es ja nur aus der Presse, also ich jedenfalls, und haben ja das Gutachten nicht gelesen oder gehört. Kann man mal sagen, der wird schon recht gehabt haben. Also haben sie Jugendstrafrecht angewendet, dann wäre die Höchststrafe 15 Jahre beim Heranwachsenden. Und sie sind ja auch knapp dran gegangen. Das ist ja 14 Jahre Jugendstrafe, das ist ja schon fast ein Wort, das ist ja eine, also fast schon die Höchststrafe. Er hat also sich auch vor Gericht, wahrscheinlich auch dadurch, dass er halt geschwiegen hat und nur am Schluss gesagt, ich habe nichts zu sagen, sehr verschlossen, kaum zugänglich und so weiter. Also hat keinen besonders hilfsbedürftigen, guten Eindruck hinterlassen, würde ich mal jetzt zurückhaltend formulieren.
Wie bewerten wir dieses letzte Wort, ich habe nichts zu sagen, im Vergleich mit einem Angeklagten, der im letzten Wort schweigt? Ist das für Sie als Richter ein Unterschied?
Nein, das kommt darauf an, wie er es in dem Moment versteht. Es kann ja sein, dass der Vorsitzende fragt, haben Sie noch was zu sagen? Wollen Sie noch was sagen? Und dann steht er halt auf und sagt, nein, ich will nichts mehr sagen. Oder kann auch den Kopf schütteln oder sonst. Also das, glaube ich, ist einfach nur so eine spontane Äußerung. Und die sollte man nicht überbewerten. In der Presse wurde dann halt, in den Presseartikeln, die ich gelesen habe, vielfach berichtet, er habe keine Reue gezeigt. Das ist also ein bisschen grenzwertig. Und wenn einer zum Beispiel sagt, ich war es nicht, ja, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er keine Reue gezeigt hat, strafzumessungsmäßig. Und das sind solche Sprüche, nahm das Urteil unbewegt hin oder so, da soll man nicht so viel daraus ableiten. Aber insgesamt hat das ja auch für diese, sagen wir mal, hohe Maß an Verschlossenheit und Unzugänglichkeit, die der Angeklagte hier gezeigt hat, hat sicher auch dazu beigetragen, die Prognose für ihn schlecht zu sehen, also jedenfalls tendenziell schlecht. Vorbehalt der Sicherungsverwahrung, das ist so Ende der 90er, glaube ich, eingeführt worden. Früher gab es ja nur Sicherungsverwahrung oder auch nicht. Und dann gab es halt eine Diskussion, ob man eine nachträgliche Sicherungsverwahrung einführen sollte. Ja, dass also eine zunächst gar nicht angeordnete Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, also eine reine Präventivmaßnahme, ist ja keine Strafe mehr, ja, sondern nach 14 Jahren beispielsweise ist ja die Strafe beendet,
abgesessen
und dann müsste er halt wieder freigelassen werden. Und mit der Diskussion über die insgesamt Tendenz zur Verschärfung von Strafen und zur Sicherung der Gesellschaft vor gefährlichen Tätern hat man dann versucht und hat es dann auch umgesetzt, das Institut der Sicherungsverwahrung wieder stark hervorzuholen und dem eine große Bedeutung beizumessen. Vorher, so bis in die 90er Jahre, hat man eher gedacht, die Sicherungsverwahrung ist sowas, das wird tendenziell ganz wegfallen. Ja, das wird ganz wegfallen. Das ist eine überflüssige Maßregel, bei der man auch ein schlechtes Gewissen hat. Ja, weil man einfach sagt, der hat ja gar keine Schuld mehr. Das ist ja nur noch ein reines Sonderopfer, was er bringen muss, weil er gefährlich ist, aber nicht, weil er verschuldet gefährlich ist. Also hat mit Schuld gar nichts zu tun, ist einfach nur wegsperren, nach den Worten des ehemaligen Bundeskanzlers, wegsperren für immer. Und dann hat man diese Zwischen...
Helfen Sie mir, welcher Bundeskanzler hat Wegsperren für immer zu wem gesagt?
Das hat unser berühmter Bundeskanzler Gerhard Schröder zu den Sexualstraftätern gesagt. Nach meiner Ansicht hilft da nur eins, Wegsperren für immer.
Wahrscheinlich hat ihm das sein Freund Wladimir eingeflüstert.
Nein, ich glaube, damals waren die noch nicht so enge.
Na gut.
Nein, das war ja auch herrschende Meinung. Schröder hat ja meistens in solchen
herrschende Meinung
vertreten.
Im Gummistiefel. Gut, das führt jetzt zu weit.
Ja, also jedenfalls so war es. Und dann hat man den 66a dann nach allerlei verfassungsrechtlichen Wirrnissen und Aufregungen mit Aufhebungen und Neukonzeptionen und so weiter, hat man den Paragraph 66a, den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung, eingeführt. Und der ist auch heute noch möglich und auch bei Heranwachsenden möglich. Und bedeutet, dass am Ende der Strafzeit das Gericht entscheiden muss, ob eine Sicherungsverwahrung angeordnet wird oder nicht. Das ist der Vorbehalt. Ja.
Also mit dem Vorteil gegenüber der nachträglichen Sicherungsverwahrung, dass es schon die Richter entscheiden, die die Hauptverhandlung aktiv erlebt haben und nicht eine dann irgendwie auch immer geartete Besetzung der Kammer Jahre danach.
Ganz genau. Es entscheidet auch nicht die Strafvollstreckungskammer, sondern das Tatgericht in einer neuen Hauptverhandlung. Und auch weil es ja kein Verfahren, was man hier im Beschlusswege durch bloße Aktenlektüre entscheiden kann. Und das hat natürlich auch dann viele Folgen. Also der Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung hat natürlich zur Folge, dass er das immer noch wie ein Damoklesschwert über dem Verurteilten lastet, dass er möglicherweise dadurch angehalten wird, das zu zeigen, was man früher gute Führung genannt hat. Also sich zum Beispiel anzustrengen, Therapien zu machen, bei seiner Resozialisierung mitzuhelfen oder bei seiner Sozialisierung aktiv mitzuwirken, damit nicht am Schluss nach langer Strafhaft dann noch eine Sicherungsverwahrung oben drauf kommt, die dann unbefristet ist. Es gibt auch Nachteile natürlich. Das ist halt der Druck, unter dem er steht. Es ist auch immer die Frage, wenn noch eine Sicherungsverwahrung im Raum steht, wie viele Lockerungen kann er vorher schon kriegen? Ja? Kann man dem dann schon Lockerungen erteilen zur Erprobung von Freiheit?
Unbegleiteter Freigang am Ende.
Unbegleiteter Freigang, Urlaub oder sonst irgendwas. Das wird man wahrscheinlich bei einer Sicherungsverwahrung eher sehr zurückhaltend betrachten. Also so geht's. Und ob jetzt eine Sicherungsverwahrung noch rauskommt, das entscheidet dann das Gericht zur gegebenen Zeit auf der Grundlage der dann vorliegenden Prognosen. Das ist dann anzuordnen oder kann man anordnen, wenn die Prognose zurzeit noch nicht sicher ist, sondern unsicher. Und so war es in diesem Fall. Da hat offenbar der oder die Sachverständige gesagt, man weiß es nicht genau, spricht einiges dafür, dass der sehr gefährlich ist und auch gefährlich bleiben wird, nach den Tatumständen und nach der erkennbaren Motivlage. Und weil wir das nicht genau wissen, hat die Kammer dann den Vorbehalt angeordnet.
Jetzt hätten wir noch die Möglichkeit festzustellen, dass in diesem Fall ein Soldat ein tatsächlicher Mörder war. Und wir könnten noch, wenn Sie möchten, lade ich Sie zu dem kleinen Exkurs ein, auf das ganz anders geartete Problem, alle Soldaten sind potenzielle Mörder, kommen. Dieses rechtliche Problem, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist mir so bei der Vorbereitung des Falles nochmal in den Kopf gekommen. Und dabei habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht, dass nämlich der 109b gar nicht mehr im Strafgesetzbuch ist. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Anfang für alle, die ich so auf die Schnelle kompakt nicht mitnehmen konnte. Es gab die Diskussion nach einer Fernsehdiskussion, in der ein Arzt zu einem Bundeswehroffizier gesagt hat, auch Sie, mein Lieber, alle Soldaten sind potenzielle Mörder. Ob das eine Beleidigung oder eine zulässige Meinungsäußerung war, dann hat das einen langen Verfahrensweg gegeben und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das so allgemein gesprochen eine jedenfalls keine Beleidigung, sondern eine zulässige Meinungsäußerung gewesen ist. Damit war man aber Gesamtgesellschaft nicht an allen Ecken und Enden zufrieden, Thomas Fischer, oder es gab eine große Debatte darüber, was man hier mit der Bundeswehr antut.
Ja, damit war man ganz und gar nicht zufrieden, sondern in der Tat herrschte Riesenempörung. Also ist ja das berühmte Tucholsky-Zitat, Soldaten sind Mörder. Ich weiß nicht, ob das dann in dieser konkret um den Ausspruch sind potenzielle Mörder ging, aber der Ursprung lautet ja, Soldaten sind Mörder. Das kann man jetzt so oder so verstehen. Wir sprechen ja hier dauernd über Mord und wissen, dass der Mord Tatbestand zwei Teile hat, einen objektiven und einen subjektiven Teil. Und man kann jetzt natürlich sagen, Soldaten, Klammer, jetzt alle gemeint Soldaten oder diese Soldaten sind Mörder im Sinne von, die haben alle schon gemordet. Das wäre
man ja wohl nicht beweisen
können. Das wäre ja wahrscheinlich eine sinnlose Behauptung, sondern es geht ja immer nur um potenzielle Mörder. Das heißt, die Gleichsetzung dieses Soldatenberufs, um das so zu formulieren, mit dem Mordmerkmale verwirklichenden Töten von Menschen. Und da fallen einem natürlich einige ein. Die Heimtücke vielleicht nicht als allererste, kommt aber auch vor, Hinterhalt und so weiter. Aber vor allen Dingen natürlich gemeingefährliche Mittel. Ja, wenn ich aus 20 Kilometer Entfernung mit einer Artilleriegranate irgendwo reinschieße, dann ist es ein hochgradig gemeingefährliches Mittel. Oder mit Handgranaten oder mit Maschinenwaffen oder mit Leopardpanzern. Dann sind das alles stark gemeingefährliche Mittel. Das verwirklicht den objektiven Tatbestand nicht nur des Totschlags, sondern auch des Mordes. Da gibt es ja gar keinen Zweifel dran. Und es verwirklicht ihn auch subjektiv, weil das ist ja gerade das Ziel, den Gegner zu töten. Jedenfalls, falls er nicht die weiße Fahne hebt.
Andererseits gibt es sowas wie ein Kriegsvölkerrecht.
Naja, natürlich. Also das ist, aber es geht ja eben nicht um den Tatbestand zunächst mal, sondern man wird ja nur sagen, ist das jetzt ein Mörder oder nicht? Da kann man jetzt sagen, ja, das ist er zwar, aber er ist dann irgendwie doch nicht, weil er ist ja ein guter Mörder. So kann man das sehen. Das sieht natürlich jeder Staat für seine Soldaten genauso. Und zwar ist hier der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung erfüllt, potenziell. Und dafür bilden wir die ja auch aus, die Jungs und Mädels. Aber er ist ja gerechtfertigt, weil wir haben es ihm ja befohlen und er hat ja eine Wehrpflicht. Und Staaten dürfen ja Kriege führen. Und dann ist es halt so. Im Krieg ist es halt erlaubt. Das sagt das Völkerrecht. Und das ist eigentlich die Rechtslage. Ne? Und jetzt zu sagen, Soldaten sind Mörder, lässt ja eine Mehrzahl von Deutungen zu. Man kann sagen, Soldaten verwirklichen den Tatbestand des Mordes. Das wäre vollkommen zutreffend. Es ist aber so nicht verstanden worden, sondern es wird in der Regel so verstanden oder jedenfalls von der Mehrheit oder von einer großen Zahl von Menschen so verstanden, dass damit auch so eine moralische Abwertung, du Mörder, ja, also so, du bist ein schlechter Mensch, weil du andere Menschen ermordest. Das will natürlich kein Soldat und keine Armee gerne hören, sondern die sagen, wir sind gerade die richtig guten Menschen, weil wir
stellen uns vor euch.
Wir schützen euch, indem wir andere Menschen töten, die unsere Feinde oder eure Feinde sind. Und das ist eine verdienstvolle Aufgabe. Und die Soldaten sozusagen sind ja unsere Mitglieder unserer Gesellschaft und die darf man nicht einfach als Mörder bezeichnen. Also das ist so ein Widerstreit zwischen reiner Tatbestandsbeschreibung und moralischer Wertung. Dieser Ausspruch, Soldaten sind Mörder, der von Kurt Tucholsky stammt, hat natürlich auch eine moralische Implikation, weil die praktisch diese Heldenhaftigkeit, diese unhinterfragte Heldenhaftigkeit des Soldatentums in Frage stellt und sagt, ja, das sind zwar alles Helden jetzt und die haben da, kriegen da Orden dafür, dass sie so viele, so tapfer Menschen getötet haben, aber genau betrachtet ist es ja eigentlich ein Handeln, was in der Zivilgesellschaft unter normalen Verhältnissen als schlimmste Straftat von allen angesehen wird. Und objektiv ist es ja einfach ein Mord.
Und das ist ja das, was Kurt Tucholsky auch in seinem Werk auszeichnet, dass er genau versucht hat, diese Maske runterzureißen und aller Tümelei und allem Heldentum an der Stelle Intellekt entgegenzusetzen.
Das ist Sinn der Sache. Das bedeutet das jetzt, dass jeder Wehrpflichtige der deutschen Bundeswehr, damals noch Wehrpflichtige oder jeder Soldat der deutschen Bundeswehr heute, dass der dann als Mörder bezeichnet wird, als in personam. Das soll es sicherlich nicht bedeuten. Also es hätte ja auch keinen politischen Sinn sozusagen. Der Sinn ist ja nur das Hinterfragen der Wehrpflicht und des Kriegsdienstes als solche. Das ist also eine politisch-pazifistische Losung oder Aufklärungslosung, über die man nachdenken kann, die man auch falsch finden kann vielleicht. Aber ja, man muss ja jetzt nicht beleidigt sein
in dem Sinne. Unterm Strich eben sagt das Verfassungsgericht dann, eine Meinungsäußerung ist, die als solche völlig zulässig ist.
Natürlich, das ist die zweite Frage. Ist das jetzt eine Beleidigung oder ist es eine üble Nachrede oder ist es gar eine Verleumdung? Der Unterschied liegt darin, dass eine Beleidigung eine Wertung ist und eine üble Nachrede ist eine Tatsache. Ja, ich behaupte von diesem Soldaten, er hat einen Mord begangen. Das wäre jetzt eine üble Nachrede und wenn ich genau weiß, dass es nicht stimmt, dann ist es eine Verleumdung. Also wissentlich falsche Anschuldigung, Tatsachenanschuldigung. Da muss man halt entscheiden, ist es das eine oder das andere. Und das Verfassungsgericht hat natürlich völlig zu Recht gesagt, es ist jedenfalls mal keine Tatsachenfeststellung, weil offensichtlich sind ja nicht alle Soldaten Mörder. Anders wäre es beispielsweise in einem Fall, in dem gesagt wird, die Soldaten dieser Einheit sind Mörder. da würde man sich jetzt vielleicht auf irgendeinen speziellen Vorfall.
Weil sie alle in Busch da waren.
Weil sie an dieser Aktion teilgenommen haben. Das sind alles Mörder. Das wäre ja jetzt eine Tatsachenfeststellung. Und damit würde auch die Ehre der Soldaten, die dieser Einheit angehören, natürlich betroffen. Wenn es stimmt, zu Recht. Wenn es nicht stimmt, zu Unrecht. Aber einfach nur zu sagen, Soldaten und dann auch nicht unsere Soldaten oder die Soldaten, sondern alle Soldaten sind Mörder. Das ist eine politische Äußerung, die nach den Regeln des Grundgesetzes Meinungsfreiheit zu urteilen ist. Und die Meinungsfreiheit ist halt ein wirklich hohes Gut. Und sowas zu sagen, ist nicht strafwürdig.
Trotzdem.
Das ist zwar politisch umstritten, da kann man sagen, das ist ja eine Unverschämtheit und gut, dass wir die Soldaten haben, aber das ändert ja nichts daran. Es wäre nicht anders, wenn man sagen würde, im Grunde sind ja alle Ärzte
Körperverletzer.
Ja? Aber gut, dass es sie gibt. Ja, ja. Weil wenn ich zustimme, dann ist es ja berechtigt. Ne? Aber sie sind es zunächst mal.
Genau, so gehen wir alle zum Arzt und sagen, guten Tag, bitte körperverletzen Sie mich.
Ganz
Nein,
genau.
Wieder zum Ernst zurück. Es gab einen Aufschrei, eine große politische Debatte. Der damalige Justizminister Edzard Schmidt-Jorzig hat sich selber als Aufgabe gegeben, einen neuen Paragraphen für das Strafgesetzbuch zu formulieren, um die vermeintliche Regelungslücke zu schließen. 109b, das ist genau der, den ich dann heute gar nicht mehr im Gesetz finde. Dazu komme ich gleich. Aber ich habe aus der Bundestagsdebatte darüber zwei, wie ich finde, sehr schöne, jedenfalls für meine Generation, sehr schöne Töne gefunden, weil wir zwei alte Bekannte in ihrer vollen Rhetorik wiederhören. Vielleicht erst der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe, der nochmal deutlich macht, warum das aus seiner Sicht eigentlich so überhaupt nicht geht. Und dann haben wir danach Otto Schily, damals noch SPD, der sagt, dass es eine solche Gesetzesänderung nicht braucht. Aber jetzt zuerst Volker Rühe.
Für mich ist das ja alles sehr konkret. Ich habe gerade gestern wieder Soldaten befohlen, Aufträge in Bosnien durchzuführen, Pioniere, Brücken zu bauen, wissen, dass sie durch vermintes Gelände gehen müssen, um diese Brücke zu bauen. Ich frage mich, ob ich das Recht habe, solche gefährlichen Aufträge zu geben, wenn ich nicht Leuten wie Ihnen entgegentrete, die sagen, es ginge um eine sakrale Überhöhung des Militärischen. Es geht um den Schutz der Soldaten, die gefährliche Aufträge für uns durchführen.
Und dieser Schutz sollte eben durch den 109b erreicht werden, aber noch bevor der verabschiedet wurde, war Otto Schily jedenfalls wortgewaltig dagegen.
Wo bleibt der besondere Ehrenschutz für Gerichtsvollzieher und Oberförster, für Pastoren und Staatsanwälte? Das kann eine so gewaltige Lawine werden, Herr Professor Schmidt-Jorzig, dass Sie Ohrensausen kriegen.
Schön, oder? Aber was ist passiert, Thomas Fischer? Wo ist dieser Paragraph hin verschwunden? Er ist nicht mehr da.
Ja, er ist irgendwann aufgehoben worden. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr, durch welches Strafrechtsänderungsgesetz. Er ist eingeführt worden und dann wieder abgeführt worden. Man hat ihn nicht benötigt. Es ist ja auch irgendwie eine...
Gab gar keine Regelungslücke eigentlich.
Es gab keine Regelungslücke und die rhetorische Bemühung des Bundesverteidigungsministers AD Rühe liegen auch irgendwie neben der Sache, muss man klar sagen. Denn das hat ja jetzt mit dem Auftrag, den er da, mit dem Befehl, den er gegeben hat, überhaupt nichts zu tun.
Nicht so viel zu tun. Lernen wir daraus etwas über vorschnelle Gesetzesvorhaben? Oder ich frage andersrum, wie viele solche Änderungen haben Sie ins Strafgesetzbuch rein und wieder raus kommentiert und wussten es eigentlich vorher schon?
Nicht sehr viele. Rein kommentieren muss man immer viel, aber raus geht natürlich wenig. Egal wie sinnlos die Paragraphen oder Vorschriften sind. Was da einmal drin ist, das klebt ja wie, liegt ja wie Blei in den Regalen oder zwischen den Seiten und füllt das Gesetzbuch immer mehr auf. Und das ist so. Aber manche Vorschriften sind halt, manchmal sind sie verfassungswidrig, dann werden sie aufgehoben, für nichtig erklärt vom Bundesverfassungsgericht. Oder sie werden halt durch Änderungen der politischen Großwetterlage und der Mehrheiten im Parlament geändert. Dazu gehört offenbar auch der Paragraph 109b alter Fassung.
Das war jetzt ein kleiner Exkurs am Ende unseres eigentlichen Falles des mordenden Soldaten aus Bad Reichenhall. Danke, Gefreiter Fischer. Sie dürfen sich rühren. Außerdem sage ich Danke an Oberst Brandl in der Regie und Oberstleutnant Weber an den Reglern. Außerdem danke an Stabsfeld Chris Eckert, General Filz, Kapitän zur See Hase und Hauptfrau Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat eine Nachricht für uns, die wir uns befehlsempfängerisch anhören.
Ja, hallo Holger, ich grüße euch. Hier ist Stefan vom Podcast Mafialand. Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben, wir sind mit einer neuen Staffel von Mafialand draußen. Da geht's um die sogenannte deutsche Spur und die führt von Sizilien direkt zu uns in den Südwesten, nämlich nach Mannheim. Das ist eine mega spannende Geschichte, denn in Mannheim, da leben sehr viele Menschen aus dem Süden Siziliens und von dort kommt eine Splittergruppe der Cosa Nostra. Diese Gruppe, die hat die Mafia vor gut 30 Jahren so richtig aufgemischt, ja, mit Morden und Gewalttaten und die haben ihre Killer dann unter anderem in Mannheim versteckt. Aber auch heute ist die Mafia in der Kurpfalz echt noch sehr aktiv. Da geht es natürlich auch um richtig viel Geld. Wir arbeiten diese ganzen Verstrickungen auf. Wir erklären auch, was die Morde an den großen Mafiajägern Falcone und Borsellino damit zu tun haben. Und ganz wichtiger Aspekt, wie wäscht die Mafia eigentlich ihre Milliarden und warum ist Deutschland da so attraktiv für die Kriminellen? Mafialand, die deutsche Spur, gibt's in 6 spannenden Folgen in der ARD Audiothek. Würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Viele Grüße.
Diesem Befehl werden wir folgen. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um den Mordfall Geimer und Klaus Bräunig, der dafür 53 Jahre im Gefängnis war. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.